Herzlich willkommen bei Denk Zukunft, dem Podcast des Sebrunner Kreises. Wir glauben, dass Zukunft gestaltbar ist und laden Menschen ein, die zeigen, wie das geht. Mit inspirierenden Perspektiven und konkreten Ideen, damit die Zukunft eine gute wird. Ihr heutiger Host, Elisabeth Meierhofer, Zukunftsbegleiterin und Gründerin des What's Next Institute.
Herzlich willkommen zu Denk Zukunft, dem Podcast des Sebrunner Kreises. Schön, dass ihr heute Lust auf Zukunft habt. In dieser Episode sprechen wir mit Melanie Wolfers. Melanie ist promovierte Philosophin, Ordensfrau, Bestseller-Autorin von Büchern wie Atlas der unbegangenen Wege, Nimm der Ohnmacht ihre Macht oder Zuversicht. Und Melanie ist außerdem Moderatorin des deutschen TV-Formats Die letzte Bank und auch eine gefragte Keynote-Speakerin. Herzlich willkommen, liebe Melanie. Schön, dass du heute da bist.
Danke für die Einladung, Elisabeth.
Im Sebrunner Kreis-Podcast Denk Zukunft wollen wir unsere Hörerinnen und Hörer dabei unterstützen, Lust auf Zukunft zu kultivieren. Und das hat natürlich auch immer ganz, ganz viel mit unserer eigenen inneren Verfasstheit zu tun, also ein Stück weit auch mit unserem Mindset, denn Zukunft ist eben auch das, was wir draus machen. Ja, und Melanie, für dich als Philosophin und Ordensfrau, was ist denn Zukunft für dich?
Ja, Zukunft ist nicht nur das, was irgendwann noch kommt, sondern auch das, was wir in der Gegenwart gestalten können. Also für mich ist Zukunft einerseits ein Raum der Hoffnung, und andererseits auch zugleich ein Raum der Verantwortung. Also in dem Sinne, wenn ich weiß, dass unsere Entscheidungen heute die Welt von morgen prägen, dann ist Zukunft eben auch die Einladung und die Aufforderung, sich im Handeln heute an Werten zu orientieren, an Werten wie Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit, Mitgefühl und Liebe.
Lust auf Zukunft ist ja unser Motto bei dem Podcast und du hast ja jetzt schon einen wunderbaren Raum skizziert, wo man mit dieser Lust auf Zukunft auch wirken kann. Und was macht dir denn Lust auf Zukunft und was eher Frust, wenn es um die Zukunft geht?
Ja, wir sprechen ja gerade so beim beginnenden Frühling. Also ganz ehrlich, also die Kraft des Lebens, die sich Bahn bricht, macht mir Lust auf Zukunft. Und das fängt für mich schon wirklich an im Frühling, der für mich irgendwie immer wieder ein Wunder ist, auch wenn ich ihn ja schon des Öfteren in meinem Leben erlebt habe. Aber wenn sich dann so aus diesem toten Geäst wieder Grünes die Bahn bricht, dann macht mir Lust, und das ist für mich auch ein Bild für die Kraft des Lebens, die sich in ganz vielen Dimensionen immer wieder ihren Weg bahnt. Und das ist für mich so ein zweiter Punkt. Wir machen die vielen Menschen Lust auf Zukunft, die ihre Verantwortung für die Zukunft erkennen und sie wahrnehmen wollen. Und damit macht mir die Gestaltbarkeit von Zukunft Lust auf diese Dimension unseres Lebens.
Ja, das mit dem Frühling, das kann ich gut verstehen. Wenn Winter ist, kann ich auch gar nicht glauben, dass er wiederkommt.
Gell?
Er
das ist doch so,
doch
oder?
Immer. Und ja. Macht, ja, total. Und das macht echt Freude. Ja, und Frühling lockt ja dann auch immer unsere Vorstellungskraft quasi ein bisschen hervor. Man kann plötzlich wieder draußen Dinge tun, ganz andere Pläne machen. Und wenn man sich mit Zukunft beschäftigt, dann spielt ja tatsächlich die Vorstellungskraft auch eine Rolle. Und Melanie, in Vorbereitung auf unser Gespräch haben wir dir frecherweise sozusagen eine Hausaufgabe mitgegeben.
Eine herausfordernde, sage ich
Signal,
nur dazu.
Eine herausfordernde Hausaufgabe, sehr gut. Wir haben dir ein Signal der Veränderung geschickt. Signale der Veränderung sind ein Tool aus der Zukunftsforschung. Und unter Signalen der Veränderung verstehen wir Entwicklungen, die im Alltag schon präsent sind, die wir hier und heute schon sehen können, die in jedem Fall aber aus dem Rahmen fallen und uns vielleicht auch ein bisschen irritieren, die uns aber darüber informieren, was möglich ist, ohne uns zu sagen, ob sich so ein Signal der Veränderung jemals als prägender Faktor für unsere Zukunft oder künftige Gegenwart herauskristallisieren wird. Und das Signal der Veränderung, das wir dir im Vorfeld geschickt haben, da ist es um Hologrammtechnologien gegangen, die in den letzten Jahren einen unglaublichen Sprung gemacht haben. Hologramme sind ganz, ganz moderne, bildgebende Verfahren, die es uns ermöglichen, quasi ohne einen Bildschirm, wie wir ihn von Zoom-Calls oder Teams-Calls kennen, mit einem Menschen zu kommunizieren und das Gefühl haben, diese Person ist tatsächlich im Raum. Ist sie aber nicht. Sie ist oft hunderte Kilometer weit weg. Und die Frage an dich, Melanie, ist jetzt, wenn du dir vorstellst, dass in deiner Zukunft, wo du wahrscheinlich, das hoffe ich zumindest, als Fan deiner Bücher, jedenfalls noch Autorin bist, Keynote-Speakerin und auch ganz viel mit Menschen in der Beratung noch zu tun haben wirst, wenn sich das durchgesetzt hat, so eine Technologie, wie würde sich denn da dein Alltag verändern? Was würde möglich werden? Was würde herausfordernd werden?
Ja, ich fange mal mit dem Möglichen und dem an und dem, was Freude oder Leichtigkeit auch bringt. Also zum einen wären einfach spontane Treffen mit Familien und Freunden sehr einfach möglich, die weit entfernt wohnen. Oder du hast ja gesagt, ich bin Ordensfrau, wir sind in 27 Ländern. Und dann könnte man sich einfach sehr einfach verabreden. Und der zweite Punkt, den du auch schon genannt hast, eben als Rednerin oder auch in der Beratung seit Corona, habe ich sowohl Keynotes gehalten wie Beratungen per Videocall gemacht oder eben, ja genau, Videokonferenz. Und das wäre natürlich ein Gewinn, wenn man den Eindruck hätte, die Person ist im Raum, auch wenn ich den Vortrag in Flensburg halte und in Wien sitze, und umgekehrt die Resonanz des Publikums auch anders mitbekomme. Das fände ich einen Gewinn. Also die Präsenz ist intensiver. Man kann, denke ich, auch emotionaler miteinander kommunizieren, weil man eben auch die Interaktion sieht in einer anderen Art und Weise. Ich glaube trotzdem, dass ich es nicht so gerne oder auf jeden Fall eher selten nutzen würde, denn ich bin zugleich auch ein echter Fan der Sinnlichkeit, der physischen Wirklichkeit. Also angefangen davon, dass es, glaube ich, einfach wichtig ist, eben nicht nur die andere Person zu sehen und dann greife ich aber ins Leere, sondern dass ich da auch wirklich einen Körper anfassen kann und umarmen kann und begrüßen kann. Das ist so das eine und überhaupt so diese Verteidigung der analogen Wirklichkeit und die Verteidigung der Wirklichkeit, die wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, ist mir sehr, sehr wichtig, gerade auch von meiner Mentorinnentätigkeit, wo ich Menschen in Entwicklungsprozessen begleite. Und dann habe ich schon auch insgesamt so eine Vorsicht und große Sorge auch. Also einmal die Deepfake-Gefahr, also wie können diese Abbilder manipuliert oder missbraucht werden? Und vor allen Dingen, wer kontrolliert und speichert und besitzt die Daten? Also ich finde, ein Musk oder ein Trump muss jetzt meine hologrammische Daten nicht haben.
Ja, da sprichst du viele, viele spannende Punkte an. Bei all den Zukunftsforschungsprojekten, die wir machen, gibt es auch immer so eine Dimension, die ganz klar sagt, alles, was Präsenz ist, physische Interaktion, das wird Premium werden, das wird ganz besonders werden, weil eben durch digitale Tools kann man natürlich sich auch vervielfachen. Du könntest ja dann gleichzeitig physisch an nur einem Ort sein, aber als Hologramm an ganz, ganz vielen. Aber dort, wo du präsent bist, wo man dich wirklich erleben kann und eben auch diese anderen Dimensionen mit anderen Sinnen dich auch wahrnehmen kann, das wird, glaube ich, auch was ganz, ganz Besonderes werden. Ja, vielen Dank, dass du uns hier ein Szenario geschenkt hast, mit dem wir uns dann auch ganz gut mit solchen neuen Technologien befassen können. Und mit so einem Szenario hast du jetzt eine ganz konkrete Zukunft, eine mögliche Zukunft beschrieben. Und wenn wir so über Zukunft reden, dann empfinden wir Zukunft oft als ein Ziel, das quasi am Ende eines Weges steht und wir reden dann nur mehr über dieses Ziel. Ist Zukunft für dich mehr Ziel oder mehr Prozess?
Ich würde sagen, sowohl als auch.
Danke. Wunderbare Antwort. Auf die hatte ich gehofft, weil natürlich okay. Zu beiden Dimensionen möchte ich dich jetzt noch weiter befragen. Und insofern kommt mir das sehr zu Pass, dass du eben sagst, es ist beides. Es ist Ziel und Prozess. Es ist also kein Entweder-Oder, sondern Zukunft ist tatsächlich beides. Und wenn du Zukunft jetzt eher als Ziel betrachtest, was macht denn ein gutes Zukunftsziel aus?
Ja, also ich würde ein Zukunftsziel, darin sehe ich so eine wünschenswerte Entwicklung. Und dieses Zukunftsziel sollte kein starrer Endpunkt sein, sondern so eine, ja, ich sag mal so eine Vision mit Spielraum für Anpassung und Korrektur und Lernen. Das ist so ein erster Punkt. Zweitens finde ich, kennzeichnet ein gutes Zukunftsziel, dass es sinnstiftend ist, wertorientiert und von gesellschaftlicher Relevanz. Also, was ich damit meine, solche wünschenswerten Entwicklungen oder Zukunftsziele sollten über die individuellen Interessen hinausgehen oder auch über nationale Interessen hinausgehen und einen positiven Einfluss haben auf Gesellschaft, auf Umwelt und sich darin auch an Werten orientieren, wie Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Verbundenheit. Vielleicht mal so zwei Punkte. Es gibt sicher noch mehr, aber das sind mal so zwei Punkte.
Also das sind ja schon zwei sehr gute Punkte und welche, die durchaus auch einem Arbeit abverlangen.
Ja.
Ja, also die alleine die beiden zu meistern, also wenn man das schafft, dann ist es eh schon sehr gut. Also das ist jetzt mal Zukunft als Ziel, aber Zukunft hat natürlich auch eine prozesshafte Qualität. Und was macht denn für dich Zukunft als Veränderungsprozess aus?
Ja, also so. Auch da vielleicht so oder so drei Punkte kommen mir da. Also so zum einen, Zukunft ist ja nicht festgelegt, sondern ein Feld von Möglichkeiten. Und so ist Zukunft als Veränderungsprozess dadurch gekennzeichnet, dass es ein offener Prozess ist, der auch extrem verflochten ist mit dem Erleben von Ungewissheit. Und das finde ich ja überhaupt ein ganz spannendes Thema, Ungewissheit, aber vielleicht kommen wir da noch drüber zu sprechen. Also einmal diesen Zukunfts- oder Veränderungsprozess ist gekennzeichnet durch Offenheit und Ungewissheit, weil es eben ein Feld von Möglichkeiten ist, die Zukunft nicht festgelegt ist. Ein zweites, diese Veränderungen, die laufen nicht so linear oder geradlinig, so dass ich sagen kann, also von heute ausrechnen kann, wie es übermorgen sein wird, sondern das ereignet sich ja oft so in Sprüngen und auch in Rückkopplungen und auch dem, was wir ja von der Chaostheorie wissen, dass so kleine Impulse größte Effekte haben können, der berühmte Schmetterlingsflügelschlag-Effekt. Und also, dass ein Schmetterlingsflügelschlag im Amazonas in Kalifornien einen Hurrikan hervorrufen kann. Und so der dritte Punkt, der mir wichtig erscheint, so Zukunft als Veränderungsprozess zu erwähnen, dass eben Zukunft nicht etwas ist, was uns einfach nur passiert. Also natürlich passiert sie uns auch, aber sie wird eben auch durch menschliches Handeln mitgestaltet. Also und daher so Zukunft als Veränderungsprozess ist gestaltbar und ein Handlungsspielraum, wo Entscheidungen möglich werden. Oder ja auch durch Entscheidungen Handlungsspielräume entstehen.
Zukunft als Veränderungsprozess ist was, über das wir gerade ganz, ganz viel reden. Das hat für uns als Gesellschaft eigentlich ganz viele neue Dimensionen bekommen. Geopolitische Dimensionen, in denen wir in Europa jetzt plötzlich neu denken dürfen oder müssen, aber auch eben durch technologische Entwicklungen oder auch Entwicklungen wie der demografische Wandel. Da ist dann oft die Rede davon, dass es zu viel Veränderung auf einmal ist und viele sagen, sie sind erschöpft von diesen Veränderungen. Und Melanie, was denkst du, obwohl wir Menschen doch eigentlich ziemlich gut darin sind, uns anzupassen an andere Umstände und da sehr findig sind, warum sind viele aktuell so erschöpft und haben vielleicht weniger Lust auf Zukunft als früher?
Ich möchte so ein bisschen die Frage auch kritisch gegenbürsten. Ich antworte dann auch auf deine Frage. Aber so zunächst, ich denke, unsere menschliche Natur ist gekennzeichnet durch so zwei grundlegende Lebensdynamiken. Einmal Veränderung, Wandel, Anpassung, wie du es genannt hast. Und ein ebenso wichtiger Pol ist die Ruhe und die Regeneration. Also alles Lebendige ist durch diese Dynamik gekennzeichnet. Alle Pflanzen, alle Tiere und eben auch menschliches Leben. Und so gibt es eben im menschlichen Leben auch den Veränderungswillen und den Beharrungswunsch. Und dieser Beharrungswunsch hat auch ganz viel mit unserem Gehirn zu tun. Also, dass wir uns auch ungern auf Veränderung einlassen, liegt, glaube ich, nicht nur an Erschöpfung, sondern auch daran, dass unser Gehirn eingeschliffene Bahnen bevorzugt, weil man da einfach wenig Energie braucht. Also Neues zu lernen und Altes zu verlernen braucht Energie. Und evolutionär sind wir darauf angelegt, Energie zu sparen. Also wäre schön, wenn wir das auch zunehmend heute in unserer Welt werden. So, das so als erster Punkt, so, wo ich so ein bisschen kritisch auch die Frage nochmal so gegen den Strich bürste. Also ich glaube, es ist nicht nur unter Erschöpfung, sondern es ist eine ganz normale und auch gesunde menschliche Reaktion, einerseits, dass man Neues will und andererseits, dass man vor Veränderungen zurückscheut. Das ist so. So sind wir gestrickt. Gut, und woher kommt die Erschöpfung? Die gibt's natürlich. Also ich denke, also genau was du gesagt hast, die großen geopolitischen Verwerfungen oder was wir in den letzten 5 Jahren an Krisen hatten, an die niemand, also ich auf jeden Fall nicht gedacht habe, vielleicht einige Zukunftsforscherinnen, aber ich nicht und viele glaube ich nicht. Und diese zunehmende Geschwindigkeit von Krisen und auch vom Wandel in Technologie, Arbeitswelt, das löst Stress und Überforderung aus und auch das Erleben, mir fehlt die Kontrolle über diese Veränderung. Ich muss mich einfach nur ständig anpassen und das kann zur Erschöpfung führen. Und vor allen Dingen auch bei älteren Menschen, bei Menschen, die vielleicht auch gar nicht so die finanziellen Hintergründe haben, um sich damit oder die Bildungshintergründe haben, um sich damit zu beschäftigen oder auch die intellektuellen Ressourcen.
Melanie, vielen Dank für diese Perspektive. Die empfinde ich persönlich als total entlastend. Weil es ist schön auch mal zu hören, dass das ein Stück weit einfach auch so ist, dass das gar nicht so weltbewegend und dramatisch ist. Und für mich liegt da ein bisschen ja auch der Aufruf drinnen, also wenn es zu viel Veränderung gibt, die es zu bewältigen gibt, dann darf ich mir auch Momente der Kontemplation nehmen, damit da auch wieder was entstehen kann.
Ich glaube, du musst es sogar.
Da bin ich jetzt auch schon bei meiner nächsten. Ja, genau, genau. Und das ist ja was, wo viele aktuell, das habe ich gelernt, mit FOMO reagieren, Fear of Missing Out. Also anstatt, dass man einfach mal innehält, ist die Antwort dann oft, dass man da noch dabei sein muss und dort und das darf man nicht verpassen etc. Und dann bringt man oft wesentlich weniger weiter, als wenn man eben sich ein bisschen auch besinnt und auch überlegt, was möchte man denn eigentlich in der Zukunft? Und was denkst du, wären denn noch so innere Haltungen, die helfen können, diesen oft ja überwältigenden Möglichkeitsraum der Zukunft überhaupt wahrzunehmen, ohne sich einschüchtern zu lassen?
Also ich möchte jetzt gerne auf dieses Innehalten eingehen, obwohl das nicht unmittelbar meine Antwort auf deine Frage jetzt wäre. Aber das ist einfach so, durch all meine Bücher, durch all meine Studien, durch all meine Vorträge zieht sich das wirklich wie so ein roter Faden, dass wir eine Kultur der Selbsteinsicht oder der Selbstwahrnehmung, Selbsteinsicht und des Innehalten brauchen. Also gerade, und das gilt eben auch im Blick auf die Frage, wie können wir Zukunft als großmöglich oder überwältigenden Möglichkeitsraum überhaupt wahrnehmen. Also nur wenn ich regelmäßig innehalte, kann ich aus einem inneren Halt heraus mein Leben gestalten, kann ich aus einem inneren Halt heraus, also innehalten heißt ja, ich komme in Tuchfühlung mit mir, mit dem, was ist mir wichtig, was sind meine Werte, was bewegt mich gerade, wovor habe ich Angst, was überfordert mich, wo werden meine Grenzen gerade überschritten und ich muss Grenzen ziehen oder besser für mich sorgen, was sind meine Beziehungen, für die es gilt, mehr Zeit einzuberäumen. Nur wenn ich in Kontakt bin mit meiner Innenwelt und dem, was meine Werte sind, was meine Vision von wünschenswerten Entwicklungen der Zukunft sind, kann ich aus diesem inneren Halt heraus das heute gestalten und damit auch einer besseren Zukunft den Weg bereiten. Also das halte ich für einen total entscheidenden Punkt. Und das heißt nicht, dass jetzt jeder in den Orden eintritt oder jeden Tag 3 Stunden meditiert, ist jetzt auch nicht verkehrt, aber das muss man nicht, sondern einfach so eine Kultur der Achtsamkeit, so, wo man mit in Tuchfühlung ist mit den eigenen inneren Bewegungen und was passiert. Und da gibt es viele kleine Zeitmulden im Alltag, wenn der Computer hochfährt oder so, wie wir gerade nicht zusammengekommen sind im Internetraum, weil wir in verschiedenen Räumen auf uns gewartet haben. Und wie nutze ich Wartezeiten an der Schlange im Supermarkt? Oder wie schließe ich den Tag ab? Nehme ich mir am Abend Zeit, um 5 Minuten am Fenster zu stehen und den Tag vom inneren Auge vorbeiziehen zu lassen und mal zu reflektieren, was war denn alles, um von dort heraus auch die Dinge ablegen zu können und morgen und den nächsten Morgen wieder von innen heraus und selbstbestimmt den Tag auch gestalten zu können. Also das scheint mir ein wichtiger Punkt, ganz grundsätzlich für gelingendes Leben. Und deine Frage war ja, wie gelingt es, sich nicht einschüchtern zu lassen, gell, von diesem überwältigenden Möglichkeitsraum der Zukunft? Also ich glaube, zum einen braucht es so Offenheit oder so die innere Haltung der Offenheit und Neugier, die verbunden ist mit Mut zur Unsicherheit. Dann braucht es, also wo ich Unsicherheit nicht primär als Bedrohung begreife, sondern auch als einen schöpferischen Raum. Dann braucht es, glaube ich, eine ganz gesunde Balance zwischen Zukunftsorientierung, Vision und Gegenwart. Also einerseits langfristige Visionen zu haben und zugleich im Hier und Jetzt zu handeln. Also ich habe ja ein Buch geschrieben, das heißt, nimm der Ohnmacht ihre Macht, entdecke die Kraft, die in dir wohnt. In dem Maße, in dem wir ins Handeln kommen, in Situationen, die uns überfordern, erleben wir Wirkmacht anstelle von Ohnmacht. Und deswegen ist diese Balance zwischen Zukunft, Ausgespanntheit und im Hier und Jetzt zu fühlen, zu leben, zu handeln ganz, ganz wichtig. Und eben das Wissen darum, Zukunft ist nicht nur etwas, was passiert, sondern ich kann es aktiv mitgestalten. Und in dem Maße, in dem ich da auch für Verantwortung übernehme, mit den kleinen Weichenstellungen im Hier und Heute, nehme ich der Ohnmacht oder dieser gefühlten Machtlosigkeit schon wieder etwas von ihrer Dominanz und ich fühle wieder mehr Wirkmacht oder Selbstwirksamkeit.
Ich finde, das ist ein super brauchbarer Tipp, den man wirklich gut anwenden kann, die ganz alltäglichen Mini-Leerläufe bewusster zu nutzen fürs Innehalten. Melanie, da gibt es ein Buch, das könnte dir vielleicht Spaß machen. Ich muss gestehen, ich weiß dein Autor jetzt nicht. Ich glaube sogar, er war ein Nobelpreisträger, aber ich weiß auch nicht, welcher Nobelpreis. Das Buch heißt jedenfalls Thank You for Being Late und handelt davon, wie diese Person durch das Zu-spät-Kommen anderer Personen plötzlich diese Innehalt-Momente geschenkt bekommen hat und da Zeit zum Nachdenken hatte und eben zu ganz bahnbrechenden Ideen gekommen ist.
Super, das muss ich mir besorgen, weil mich nervt das immer total, wenn Leute zu spät kommen. Da kann ich besser reden, genau. Als mich an meine Ratschläge halten.
Ich habe das jemandem geschenkt, der chronisch zu spät kommt. Ja, ja. Also ich habe es auch schon verschenkt an chronische zu spät kommen, um mir auch vor Augen zu halten. Da ist ja auch ein Geschenk für mich drinnen, nämlich plötzlich unerwartet freie Zeit. Ja, also das ist eine super kleine praktische Alltagsintervention und trotzdem ist ja Zukunft ebenso ein weites Land oder wir können sie uns ja auch vorstellen wie eine große unbeschriebene Leinwand, das berühmte weiße Blatt, wo wir, jeder von uns ja auch, das eine oder andere eben mitzugestalten hat. Und was braucht man denn dazu, damit man sich das überhaupt traut? Du hast vorhin gesprochen vom Mut zur Unsicherheit und eben auch Unsicherheit als schöpferischen Raum zu nutzen. Wie geht das? Wie kann man das schaffen?
Ganz, ganz wichtige Frage. Super, toll, dass du mich das fragst. Ich habe mich da lange mit beschäftigt in meinen zwei jüngsten Büchern, in dem Buch Nimm der Ohnmacht ihre Macht und in dem Buch Atlas der unbegangenen Wege, eine Reise zu dir selbst. Und hab da, es ist ja toll, wenn man Bücher schreibt, lernt man ja selber viel, gell? Und ja, was ist denn Unsicherheit? Also ich möchte an der Unsicherheit zwei Komponenten unterscheiden. Da gibt es zum einen die äußere Komponente, die äußere Unsicherheit, also die Unberechenbarkeit der Welt und der Zukunft. Also die geopolitischen Verwerfungen, die wir haben, die hätte man vor einem Jahr sich nicht ausgedacht. Und Ähnliches gilt ja auch auf der persönlichen Ebene, dass es Dinge gibt, die das Leben auf einmal auf den Kopf stellen. Neben dieser äußeren Unsicherheit gibt es die zweite Komponente der Unsicherheit, nämlich unser emotionales Reagieren auf solche unberechenbaren Ereignisse oder unberechenbare Zukünfte. Und das emotionale Reagieren, wie fühlt man sich dann? Da fühlt man sich schutzlos, ausgeliefert, überfordert, ohnmächtig, unvorbereitet. Und das ist ja alles höchst unangenehm. Aber diese Gefühle überfallen uns ja nicht, dieses Gefühl der Unsicherheit, um uns zu ärgern, sondern das Gefühl der Unsicherheit vermittelt eine super wichtige Botschaft. Die Botschaft der Unsicherheit lautet, ey, du kennst dich mit dieser Situation nicht aus. Hier passiert gerade etwas Unvorhergesehenes, etwas Neues. Die Leinwand ist weiß. Du weißt noch nicht, wohin dich der Strich führen wird, also jetzt immer in deinem Bild zu sprechen. Das heißt, wenn du dich vor einer weißen Leinwand der Zukunft unsicher fühlst oder wenn du dich in einer konkreten Situation unsicher fühlst, hast du auch emotional begriffen, und das ist ziemlich wichtig, etwas auch emotional zu begreifen, du kannst diese Situation nicht mit dem Althergebrachten bewältigen. Routine allein reicht nicht. Du musst jetzt aufpassen, dich Schritt für Schritt vorsichtig vorwärts tasten. Schauen, trägt der Boden noch? Und wenn nötig, auch wieder einen Schritt zurückgehen und den Weg anders fortsetzen. Das heißt, die Unsicherheit fordert uns, ich sage so gerne im Bild gesprochen, erfordert uns heraus, ein Zehenspitzengefühl zu entwickeln. Es ist wichtig, dass du im Kontakt bist mit dem Hier und Jetzt, denn in dem Maße, in dem du mit dem gegenwärtigen Augenblick im Kontakt bist, in dem Maß kann dich die Situation selber leiten und kann dir den nächsten Schritt zeigen. Und damit wird deutlich, der Unsicherheit wohnt eine schöpferische Kraft inne. Dem Nichtwissen wohnt eine schöpferische Kraft inne. Die Unsicherheit nötigt uns, wortwörtlich im doppelten Sinn, Wortsinn gesprochen, sie nötigt uns, dass wir Neues entwickeln, dass wir Altes verlernen, weil das Alte heute nicht mehr passt, dass wir Neues lernen. Und deswegen halte ich es für so, so wichtig im Umgang mit persönlichen Unsicherheiten, wenn wir auf der Lebensreise mit Veränderungen konfrontiert sind. Da geht es ja in meinem Buch Atlas der unbegangenen Wege drum. Also in persönlichen Unsicherheiten, aber auch eben in gesellschaftlichen Entwicklungen im Blick auf die Zukunft, ist es so wichtig, einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Also eine unsichere, unklare Situation nicht nur als hemmend zu betrachten, sondern auch als schöpferisch wertvoll. Nicht nur als störend, sondern irgendwie zu lernen, weckt diese unsichere Zukunft in mir auch eine wache Bereitschaft, mich vom Leben überraschen zu lassen? Traue ich diesen Unsicherheiten und dem, was da passiert und passieren wird, und mir selbst ein kreatives Potenzial zu?
Das Buch Atlas der unbegangenen Wege, wo du ja genau darüber schreibst, was du hier jetzt so angerissen hast, ist genau das, was es verspricht. Da gibt es am Anfang ja eine ganz besondere Warnung, eine Reisewarnung, Melody. Die ist so toll formuliert. Könntest du sie hier mit uns teilen?
Ja, genau. Sie lautet: Reisewarnung des inwärtigen Amtes. Wenn dieses Buch Sie mitnimmt, kehren Sie anders zurück. Ich finde das selber so gut.
Ja, das ist, also ich liebe es. Ich finde es wirklich großartig. Und ja, ich kann das nur bestätigen. Ich habe es mit Begeisterung gelesen und bin dann anders wieder aufgetaucht. Das ist also wirklich ganz, ganz lesenswert für alle, die Freude dran haben, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, oder die wieder mehr Freude daran haben wollen. Also eine wirklich echte Leseempfehlung. Und ich möchte jetzt noch auf ein zweites Buch von dir zu sprechen kommen, das einfach auch so einerseits philosophisch und andererseits unheimlich praktisch ist, was so quasi Handlungsanleitungen betrifft. Das ist das Buch Zuversicht. Und da schreibst du ja darüber, wie man in schwierigen Zeiten eine hoffnungsvolle und vertrauensvolle Haltung bewahren kann. Ja, das schreibt sich wahrscheinlich genauso wenig leicht, wie es dann umgesetzt ist. Aber was wären denn hier so deine wichtigsten Informationen, wo du sagst, das kann auf jeden Fall helfen, eben auch in schwierigen Zeiten oder gefühlt schwierigen Zeiten gut nach vorne schauen zu können?
Ja, ja. Also Zuversicht ist ja kein naiver Optimismus, der davon ausgeht, wird eh schon alles gut gehen. Und ist aber eben auch kein Pessimismus, der die Hände in den Schoß legt und sagt, hat keinen Sinn, dass ich mich engagiere. Sondern Zuversicht, die Forschung redet von einer zuversichtlichen Person als einer possibilistischen Person. Also eine Person, die Möglichkeitsdenkerin ist, sag ich mal so. Die einerseits die Dinge klar analysiert und zugleich in der Lage ist, positive Zukunftsbilder zu entwickeln und auch das eigene dazu beizutragen, dass sie Wirklichkeit werden. Und das kann nun helfen zu dieser für mich absolut zentralen seelischen Ressourcen. Also ich halte sie für eine der wichtigsten seelischen Ressourcen in unserer Zeit, die Kraft der Zuversicht. Und als eine der größten Gefahren halte ich die verbreitete Entmutigung. Was kann helfen, Zuversicht zu stärken? Also ich sag mal, genau, ich entfalte in dem Buch so 5 wichtige Haltungen. Ich sage jetzt einfach mal 3 ganz kurz. Also 1 pointiert: Schlag deinem Steinzeithirn ein Schnippchen und widersteht dem Negativfokus. Was meine ich damit? Unser Gehirn neigt evolutiv bedingt dazu, sich auf das Gefahrenvolle und Negative zu konzentrieren. Denn ein gefahrensensibles Gehirn brachte in der Urzeit Überlebensvorteile mit sich. Aber die Einseitigkeit dieses Negativfokus führt dazu, dass die Welt dunkler, katastrophaler, negativer erscheint, als sie in Wahrheit ist. Und das schwächt Zuversicht und Vertrauen. Und deswegen ist es wichtig, ein Mindset zu entwickeln oder eine Gedankenkultur zu pflegen, die ganz bewusst das Positive und Lichte, das an jedem Tag passiert und das es selbst auch in Krisenzeiten gibt, das bewusst in Blick zu nehmen. Ganz konkret, um das jetzt auch noch ganz konkret zu machen, es ist ja eine ganz alte spirituelle Tradition, die die Psychologie aufgegriffen hat in ihrer Rede vom Dankbarkeitstagebuch. Also am Abend eines Tages zurückzuschauen und sich zu fragen, was hat heute Zuversicht in mir gestärkt oder was hat heute mich lächeln lassen? Und vielleicht lächelt jetzt jemand und denkt, na, das ist aber ein bisschen naiv angesichts der Schwierigkeiten in unserer Welt oder im eigenen Leben, jetzt darauf zu achten, was hat mich dankbar werden lassen. Aber Bewusstseinsveränderung ist alles andere als banal. In dem Maße, in dem ich einen realistischeren Blick für die Wirklichkeit gewinne und das heißt eben auch das Positive sehe und würdige und mich davon bestärken lasse, umso kraftvoller, zuversichtlicher und resilienter werde ich den Tag gestalten können. Das ist so ein Punkt, wie lässt sich Zuversicht stärken? Schlag deinem Steinzeithirn ein Schnippchen, widersteh dem Negativfokus. Das zweite, ganz, ganz wichtig, pflege tragfähige Beziehungen. Gerade wenn der Boden unter den Füßen wackelt, tut es gut zu wissen, dass man auf jemanden bauen kann und umgekehrt andere zu unterstützen. Und komm ins Handeln und vor allen Dingen auch komm ins gemeinsame Handeln. Denn in dem Maße, in dem wir gemeinsam handeln, entsteht Hoffnung und Zuversicht.
Melanie, du hast uns damit jetzt einen ganz wunderbaren Fundus für quasi die Hausapotheke für alle, die vielleicht ein bisschen Kopfweh haben, wenn es um die Zukunft geht, mitgegeben. Zum Abschluss würde ich dich noch fragen, so quasi für eine, um eine Art Inventarliste für unsere Zukunftshausapotheke zusammenzustellen. Welche Anregungen gibst du denn unseren Vordenkerinnen und Vordenkern aus dem Sebrunner Kreis, aber auch allen anderen, die diesen Podcast hören, um besser sich zu trauen, mutiger sich zu trauen, festgefahrene Denkmuster aufzubrechen und, wie du das so schön formuliert hast, unbegangene Wege zu begehen?
Ja, ja. Also ich antworte auf der individuellen Ebene, so wie du auch gefragt hast. Also zum einen, ja, pflege so die spielerische Seite in deinem Leben. Pflege einen kreativen und experimentierfreudigen Geist. So, das ist so das eine. Das zweite, wo wir vorhin schon ganz kurz drüber gesprochen haben, entwickle eine Kultur des Innehaltens. Die kann sehr unterschiedlich aussehen. Für einen ist es, am Motorrad herumzubasteln, für die nächste ist es Spazierengehen, die dritte strickt, das wäre jetzt nicht mein Ding, die vierte meditiert, die vierte Person. Aber pflege eine Kultur des Innehaltens fern von allen Medien, fern von äußeren Impulsen, wo du dich wirklich nur mit dir verabredest. Denn in dem Maße, in dem du dich mit dir verabredest, kannst du auch auf festgefahrene Denkmuster aufmerksam werden und dich locken lassen von unbegangenen Wegen, wo etwas dich anzieht. Und das ist der dritte Punkt. Du fragst dir nach dem, wie kann man Mut stärken? Mut bedeutet ja nicht Angstfreiheit. Angstfreiheit wäre absolut ungesund, sondern Mut bedeutet, dass ich trotz und mit meiner Angst etwas wage, weil mir anderes wichtiger ist als meine Angst. Also, dass ich etwas vor Augen habe, was mir wichtiger ist, als dass meine Angst mich davon abhält. Und Mut lässt sich trainieren. So ähnlich wie man einen Muskel trainieren kann, gibt es auch einen Mutmuskel. Und so eine persönliche Lebensmaxime, auf jeden Fall von mir, lautet: Melanie, tu immer mal wieder etwas, wovor du ein wenig Angst hast. Denn dann stärkst du deinen Mutmuskel.
Melanie, vielen, vielen Dank, dass du zu Besuch warst hier bei unserem Podcast Denk Zukunft. Mir hast du jedenfalls ganz, ganz viel Lust auf Zukunft gemacht. Vielen Dank.
Wunderbar. Danke für die Einladung und die schönen Fragen.
Ich hoffe, das Gespräch mit Melanie Wolfers hat euch auch möglichst viel Lust auf Zukunft gemacht. Ja, was kann man sich denn mitnehmen aus diesem knapp 30 Minuten Gespräch mit der Philosophin und Ordensfrau Melanie Wolfers? Na, einerseits einmal, dass Zukunft ein Raum ist, der gleichermaßen Hoffnung bietet, aber auch Raum für Verantwortung ist. Zukunft ist ein Ziel mit Spielraum, also wo es Raum für Lernen, für Anpassung gibt, aber auch der uns fordert, sinnstiftend und mit Mehrwert für die Gesellschaft zu agieren. Als Prozess ist Zukunft jedenfalls ein Feld voller Möglichkeiten, das wir mit Offenheit und Mut beschreiten können und wo wir uns darauf einstellen dürfen, dass diese Wanderung nicht linear verlaufen wird. Und das wiederum bringt natürlich ganz, ganz viele Chancen und Möglichkeiten. Zukunft spiegelt zwei ganz zentrale Lebensdynamiken wider, nämlich Veränderungswillen und den Wunsch nach Beharrung, also dass alles so bleibt, wie es ist. Wenn ihr also feststellt, dass ihr hier und da etwas müde seid, wenn es um Veränderung geht, seid getröstet, sagt Melanie Wolfers, das ist vollkommen normal. Und Melanie hat uns in ihrem Gespräch auch noch eine richtige Hausapotheke mitgegeben für alle, denen die Zukunft hier und da Kopf- oder Bauchweh verursacht. In dieser Hausapotheke findet man Superpower-Tränke wie das Innenhalten, also auch Zeit mit sich selbst zu verbringen, zu überlegen, was man möchte, was erstrebenswert erscheint. Dort findet man Offenheit und Neugier und auch den Mut zur Unsicherheit, denn der hilft uns dabei, Unsicherheit als schöpferischen Raum wahrzunehmen, für den die Routine nicht reicht. Und in diesem Raum kommen wir Schritt für Schritt vorwärts, indem wir lernen und immer wieder ausprobieren. Wer mehr von Melanie Wolfers hören oder sehen möchte, der findet alle ihre Bücher auf melaniewolfers.de. Dort finden sich auch Infos zu Veranstaltungen und natürlich auch die Möglichkeit, Melanie Wolfers als Keynote-Speakerin einzuladen. Infos zu den Büchern, die wir heute besprochen haben, wie Atlas der unbegangenen Wege, Zuversicht oder Nimm der Ohnmacht ihre Macht, werden wir auch noch in den Shownotes verlinken.